Also was mich ganz persönlich ärgert, ist, also die Leute, die Versicherungsleistungen nehmen, das sind keine Bösen. Das sind Leute, die Mensch sind. Und ich finde es gottverdammt feig, auf die Arbeit zu spritzen. Und ich finde es verdammt feig, sie zu überwachen.
Hier spricht einer, der gegen Sozialdetektive ist. Die Politik will stärker gegen Sozialmissbrauch vorgehen und die Arbeit von Sozialdetektiven erleichtern mit einem neuen Gesetz. Die Schweiz mit Sozialdetektiven, eine ehrlichere Schweiz oder ein Schnüffelstaat. Das ist «Einfach Politik», der Podcast von Radio SRF zur Schweizer Politik. Ich bin Eliane Leiser. Wir wollten wissen, wie arbeitet ein Detektiv eigentlich? Was heisst es, von Berufes wegen anderen Leuten nachzuspüren?
Mein Name ist Peter Stelzer, ich bin 47, bin Geschäftsführer von der Privatdetektei Riffel.
Also sind Sie Privatdetektiv?
Richtig, genau.
Das ist Rahel Walser, Inlandredaktorin bei Radio SRF. Sie hat zum Thema recherchiert und für Einfachpolitik einen Detektiv besucht. Und vor allem einen gesucht, weil es war nicht einfach, einen zu finden, der uns Einblick gibt in seine Arbeit.
Seit dem 98 bin ich dabei. Ja, es ist einfach sehr abwechslungsreich. Man lernt New York kennen, man lernt Leute kennen. Ja, es ist spannend, vor allem gerade wenn man jung ist, hat man natürlich, findet man das noch cool, wenn man da überall ein bisschen unterwegs ist. Ja.
Und wie läuft so eine Observation ab?
Es sitzt jemand vor Ort in einem Fahrzeug, dann fängt die Observation irgendwo an in der Schweiz und nachher bestimmt natürlich die Zielperson das Programm. Also man macht dann das, was die Zielperson macht, man folgt ihr, schaut, wo sie hingeht, was sie macht, wenn sie trifft und so weiter.
Ja. Was macht für Sie einen guten Privatdetektiv aus?
Also ich denke, man braucht sicher eine gute Beobachtungsgabe, man braucht viel Sitzleder. Wir sollten vielleicht noch gut Auto fahren können.
Gut, wollen Sie mir sonst mal zeigen, mit was für Geräten Sie so arbeiten?
Ja, also können wir gerne mal schauen. Ja, also wir haben hier ein paar in der Vitrine. Da haben wir zum Beispiel Schneuz, wo wir mal montiert haben.
Zum Ankleben.
Richtig, ja. Silbernitrat, wo man früher geschaut hat, ob es da Fingerabdrücke auf etwas hat. Wir haben da eine kleine Auswahl mit Kameras eingebaut.
In einer Getränkedose?
Spreitflasche, ja, das wäre die Kamera.
Das ist ja winzig, das Richtig. Ist ein schwarzes kleines Pünktchen. Ja.
Genau, aber das sind alles Sachen, die man eigentlich im täglichen Gebrauch nicht braucht, weil entweder sind sie einfach nicht tauglich, die Aufnahmen sind schlecht. Das sind eben, wie gesagt, mehr so Ausstellungsstücke.
Künstliche Schnäuze oder versteckte Mikrokameras in Sprite-Dosen. Damit arbeitet ein Detektiv heute nicht mehr. Mit was für Geräten arbeitet Stelzer denn heute effektiv, Rahel?
Die Detektive haben kleine Videokameras, die auch als Kameras zu erkennen sind und die auf ungefähr 10 Meter filmen. Dann natürlich ihr Handy, um mit der Zentrale in Kontakt zu bleiben. Und sie haben auch GPS-Observationsgeräte dabei. Peter Stelzer und seine Mitarbeiter nutzen diese Geräte, zum Beispiel um das Auto des Zielobjekts, wie sie sagen, nicht zu verlieren.
Und für wen, also im Auftrag von wem arbeitet die Privatdetektei Riffel, also Peter Stelzer?
Er arbeitet einerseits für Privatpersonen, also Leute, die ihren Ehemann überschatten lassen wollen, aber auch für grosse Firmen.
Die haben in der Regel Probleme mit den Mitarbeitern, sei es jetzt Konkurrenzverbot, Warenschwund, Informationsabfluss.
Aber auch für die öffentliche Hand, also Gemeinden oder Städte, die eben Sozialhilfebezüger überwachen wollen.
Und gerade jetzt beim Thema Sozialhilfebezüger, was eben so umstritten ist wegen einem neuen Gesetz, was sagt Peter Stelzer zum Vorwurf, dass er hier die Privatsphäre der Menschen verletze, dass er ihre intimsten Momente ja teilweise auch festhält?
Ja, das sieht Peter Stelzer natürlich anders. Er hat in seinem Beruf auch schon viel gesehen, muss man sagen. Zum Beispiel hat er mir von einem Sozialhilfeempfänger erzählt, der ein eigenes Flugzeug besaß.
Ein Flugzeug?
Ja, eine kleine Cessna. Und er hat das vor den Behörden versteckt.
Wie versteckt man ein Flugzeug?
Ja, es war in einer Lagerhalle. Aber item, aufgrund dieser Eindrücke sagt er, wir machen etwas Gutes.
Es geht um Steuergelder, die da verteilt werden. Ich denke, Menschen, wenn es um die Existenz geht, sind das relativ kreativ, auch wenn sie vielleicht ihren Lebensunterhalt mühen so bestreiten, dass man vielleicht mal halt nicht etwas angibt und so. Und wenn es keine soziale Kontrolle gibt, dann werden die Kosten in diesem Bereich einfach immer höher, bis man es nicht mehr tragen kann. Und wir sind ja nicht dazu da, die Leute zu belasten, sondern auch zu entlasten. Also wir schützen eigentlich die, die das wirklich brauchen.
Privatdetektive wie Peter Stelzer. Für sie sollen bald neue Regeln gelten. Ein neues Gesetz sagt, dass sie im Auftrag von Sozialversicherungen wie der IV, der SUVA oder der AHV Versicherte überwachen dürfen. Mit Ton- und Bildaufnahmen, aber auch mit einer richterlichen Erlaubnis mit GPS-Trackern und mit Drohnen. Das haben National- und Ständerat im März beschlossen, nach einer emotionalen Debatte.
Meine Damen und Herren, das missbräuchliche Erschleichen von Versicherungsleistungen ist in grobem Stile asozial.
Überwachung liegt im öffentlichen Interesse, weil Versicherungsmissbrauch nur durch diese Instrumente aufgedeckt werden kann. Und es geht um betrügerisch erworbene Gelder in Millionenhöhe.
Die Gegner hatten einen schweren Stand.
Herr Präsident, Herr Bundespräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn diese Vorlage so verabschiedet wird, dann können Sie alle hier im Saal in Zukunft ohne Ihr Wissen observiert werden.
Vous avez adopté ce projet par 140 voix contre 52 et aucune abstention.
Sie haben die Vorlage angenommen mit 140 Stimmen zu 52.
Die Vorlage wird also angenommen. Das Gesetz zur Überwachung von potenziellen Sozialbetrügern steht. Und das Ganze ging ja in einem Eiltempo über die Bühne, Rahel.
Ja, das war ziemlich bemerkenswert. In nur wenigen Tagen wurde das Gesetz durchs Parlament getrieben. Das ist im Vergleich zu anderen Geschäften sehr schnell.
Der Tagesanzeiger schreibt damals, ich mag mich erinnern, von Wahnsinn, Raserei, Eskalation. Ja, genau. Wieso dieses Tempo?
Es gab damals sogar den Titel, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Es fehlt in der Schweiz bis jetzt die gesetzliche Grundlage für solche Überwachungen. Deshalb das Tempo. Und die Versicherungen haben Druck gemacht. Zum Beispiel die SUVA, die klagte, dass ihr im Jahr 5,5 Millionen Franken durch die Lappen gingen, wenn sie keine solche Überwachungen machen könne.
Also war es auch schlicht gute Lobbyarbeit
dahinter? Ja, ganz klar. Die Versicherer haben eine starke Lobby und sie sind im Parlament gut vertreten. Sehr viele Mitglieder der zuständigen Kommissionen, also der Gruppen, die die Geschäfte vorbereiten, haben ein Mandat bei einer Versicherung.
Heinz Brandt, SVP, Präsident Santé-Suisse. Ruth Humbel, CVP, Verwaltungsrätin Concordia. Raymond Clotu, SVP, Beirat Groupe Mutuelle. Sebastian Frehner, SVP, Beirat Groupe Mutuelle. Josef Dickli, FDP, Präsident Cura Futura. Lorenz Hess, BDP, Verwaltungsrat Visana. Karin Keller-Sutter.
Mit dem Ja der Parlamentarier und Parlamentarierinnen gibt es erstmals eine klare gesetzliche Grundlage für die Arbeit von Sozialdetektiven in der Schweiz. Die Debatte darüber ist aber eine viel ältere. Im Jahr 2003, einem Wahljahr, sind die steigenden Ausgaben für die Sozialversicherung das grosse Thema in der Schweiz.
Die Zahl der Menschen in der Stadt Zürich, die von der Sozialhilfe abhängig sind, hat einen neuen Höchststand erreicht.
Christoph Blocher lanciert das Wort «Scheininvalide». Es wird zum Wahlkampfslogan der SVP.
Wenn ich sehe, was heute in der Invalidenversicherung als Einstieg zur Invalidität aufgeführt wird, ich bringe Ihnen ein paar Beispiele. Soziale Phobie, Internetsucht, erhöhter Cholesterinspiegel, Übergewicht, Menopause. Bei dieser Fülle ist jeder Bürger ein potenzieller Neurentner.
Scheininvalide, ein Wahlkampfslogan mit Erfolg. Bei den Wahlen im Oktober wird die Partei belohnt mit ihrem bisher besten Resultat. Zwei Monate später, im Dezember 2003, wird Christoph Blocher in den Bundesrat gewählt. Das Thema Sozialhilfemissbrauch bleibt auf der politischen Agenda.
Die Arena zum Thema: Was läuft schief in der Sozialhilfe?
Guten Abend und herzlich willkommen in der Arena. Früher hat es geheißen, etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann, ist, wenn man zur Fürsorge gehen muss. Entsprechend wenig haben dann das auch gemacht. Heute scheint das ein bisschen anders zu sein. Und was besonders erschreckend ist, anscheinend, wenn man mal drin ist, kommt man fast nicht mehr raus.
Dann ein neuer Aufschrei. Am 1. Mai 2007 kommt es in Zürich zu schweren Krawallen. Ein parkierter BMW geht in Flammen auf. Später stellt sich heraus, dieser BMW gehört einer Sozialhilfebezügerin. Der Skandal ist perfekt. Die Stadt Zürich setzt 3 Sozialinspektoren ein, die bei Verdacht auf Missbrauch verdeckt ermitteln und stellt 6 Monate später mit Genugtuung fest, es hat sich gelohnt.
Wir haben es zum Teil mit einer erheblichen kriminellen Energie im Missbrauchsbereich, auch in der Sozialhilfe, zu tun.
Bei 20 von 30 untersuchten Fällen stellen die Inspektoren Missbrauch fest. Eine Schweizer Gemeinde nach der anderen folgt dem Zürcher Beispiel, bis es im Oktober 2016 zum abrupten Ende kommt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, in der Schweiz ist die verdeckte Überwachung von Sozialhilfebezügern rechtswidrig. Ein Urteil also, das die Schweizer Praxis der Sozialüberwachung auf den Kopf stellt, zum Erliegen bringt. Treibende Kraft hinter diesem Urteil ist ein Mann.
Die Leute, die Versicherungsleistungen nehmen, das sind keine Böse. Das sind Leute, die Menschen sind. Und ich finde es gottverdammt feig, auf die Arbeit zu putzen. Und ich finde es verdammt feig, sie zu überwachen.
Das ist Philipp Stolkin, Anwalt und Experte für Sozialversicherungsrecht. Er zog den Fall einer Frau, die nach einem Verkehrsunfall nicht mehr arbeiten konnte, bis nach Straßburg an den Gerichtshof für Menschenrechte und gewann.
Als Anwalt schaust du das gute Arbeit, machst du so nicht. Einfach, was ich wirklich verschreckt bin, dass das überhaupt in der Schweiz so lange so daneben funktioniert, das ist es eigentlich. Dass Straßburg das kassiert, das ist völlig klar gewesen.
Dass Straßburg das abgeschmettert hat, ist sicherlich ein beruflicher, aber auch ein persönlicher Erfolg für Philipp Stolkin-Reil. Ja. Wenn man ihm so zuhört, da klingt ja fast ein bisschen wie ein, ja, wie ein Überzeugungstäter.
Ja, ich würde mich jetzt nicht trauen, Philipp Stolkin als politischen Anwalt zu bezeichnen, aber ich habe ihn ja getroffen und es ist mir schon stark aufgefallen, dass ihm persönlich auch sehr viel an dem Thema liegt. Mhm. Er ist aber von seiner Art her auch einfach eine, ja, sagen wir, begeisterungsfähige Person und er ist sehr engagiert. Zum Beispiel auch beim Interview musste ich ihn immer wieder bremsen, zum Beispiel, als er mir einmal das Mikrofon ganz aus der Hand nehmen wollte.
Warte mal, ich heb's mal so und Sie können es mir nicht mehr aus der Hand reissen. Sie verstanden?
Nein, ich
halte es. Aha, genau, gut. Okay. Ja, ich fasse dich kurz, meine Großmutter hat immer schon gesagt.
2016 also der große Erfolg für Philipp Stolkin. Sozialdetektive dürfen in der Schweiz nicht mehr verdeckt ermitteln.
Genau.
Bis jetzt. Jetzt hat das Parlament dafür wieder grünes Licht gegeben.
Und das will Stolkin jetzt natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
Noch am Tag, an dem das Parlament das neue Gesetz durchgewinkt hat, bildet sich Widerstand, Reil. Was lief da ab?
Alles begann mit einem Tweet. «Referendum schnell». Schreibt nicht Philipp Stolkin, sondern die Schriftstellerin Sibylle Berg auf Twitter. Kurz entschlossen tut sich Sibylle Berg mit einem Studenten und Jungpolitiker zusammen, das ist Dimitri Rougi. Und diese beiden Einzelkämpfer brauchen dann aber noch einen Experten an ihrer Seite. Und hier kommt eben der Rechtsanwalt Philipp Stolkin ins Spiel.
Ja, das ist so gegangen. Also ich sitze da mit meiner Frau und ist zum Morgen. Da kommt das Telefon mit einer wahnsinnig freundlichen Stimme.
Also ein fremder junger Mann hat ihn angerufen.
Ja, eben der Dimi. Rougi, ja, da ist Rougi. Ja, und so. Und ob ich dabei sehe, kann ich sagen, ja, Moment, wir müssen jetzt noch fertig zum Morgen essen und so.
Stolkin schluckt sein Gipfeli herunter und sagt zu, sich erstmals auf die Bühne der Politik zu wagen. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt auf dem Politparkett?
Es ist verdammt schlüpfrig.
Schlüpfrig zwar, aber ausgerutscht sind die drei. Ja, nicht oder noch nicht. Im Gegenteil, in den sozialen Netzwerken lösen sie in rekordschneller Zeit ein riesiges Echo aus.
Ja, in weniger als einer Woche sagen mehr als 10'000 Personen ihre Unterstützung zu und erklären sich bereit, Unterschriften zu sammeln.
Also in kürzester Zeit sehr viel Widerstand gegen die Sozialdetektive, auch ohne die Hilfe am Anfang irgendeiner Partei. Ja. Dabei ist es ja nicht so neu, das Thema Sozialdetektive. Die Schweiz kannte solche Überwachungen bis 2016 ja schon.
Ja, früher stand im Gesetz eben nur, dass es erlaubt ist, notwendige Abklärungen zu treffen oder erforderliche Auskünfte einzuholen.
Also es war sehr vage, genau, alles.
Aber jetzt im neuen Gesetz steht klar, dass eine versicherte Person verdeckt observiert werden darf und dabei Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht werden dürfen und je nachdem eben auch sogar technische Instrumente zur Standortbestimmung genutzt werden dürfen, also GPS. Und das neue Gesetz gilt eben auch für alle Sozialversicherungen.
Also auch für private Krankenkassen.
Ganz genau, oder auch die AHV und natürlich eben auch IV oder Unfallversicherung. Und deshalb ist Philipp Stolkin klar der Meinung, hey, das geht uns alle etwas an.
Jeder Einzelne von uns wird irgendwann einmal Krankenversicherungsgelder nehmen. Und vielleicht hat er auch das Risiko, Krebs überzukommen, ein bisschen zu kosten. Dann wird die Gefahr da gross, dass er überwacht wird. Und dann wird vor allem die Gefahr gross, dass man ihn mit Dreck bewirft. Nicht? Und das hat er nicht verdient. Darum bin ich gegen das Gesetz.
Ist das neue Gesetz wirklich so extrem, Rahel? Also kann ich in Zukunft nicht mehr auf meinem Balkon in Ruhe ein Bier trinken, ohne Angst zu haben, dass ein Privatdetektiv mich dabei filmt?
Dazu muss man sagen, dass Observationen, also diese Überwachungen, erst das letztmögliche Mittel sind. Also es muss einen klaren Verdacht auf Missbrauch geben. Peter Stelzer, unser Privatdetektiv, macht einen Vergleich mit einer Billettkontrolle in einem Zug.
Im normalen Leben, wenn man irgendwie Zug fährt, dann kann es auch sein, dass mal eine Kontrolle kommt. Und dort werden aber alle Leute kontrolliert. Wir hingegen vielleicht 10 werden dann von der Gemeinde abgeklärt. Und von diesen 10 kommt vielleicht noch einer von 1000 zu uns, wo man dann den observiert. Also von dem her denke ich, man kann einfach nicht von einer flächendeckenden Observation reden. Ja.
Jetzt schwarz auf weiß, Rahel, was bringen Überwachung, was bringen Sozialdetektive?
Die letzten Zahlen der IV von 2016 sind die, als sie eben noch überwachen durften. Diese Zahlen sind schon noch eindrücklich. Bei 1860 Fällen hat die IV genauer hingeschaut, weil der Verdacht auf Missbrauch bestand. Der Verdacht bestätigte sich bei 650 Fällen und dadurch hat die Versicherung 178 Millionen Franken gespart. Aber das ist natürlich die finanzielle Seite. Für die Personen, die überwacht werden, je nachdem auch zu Unrecht überwacht werden, weil sie die Versicherungsleistungen wirklich brauchen, für die kann es natürlich ein persönliches Drama sein, überwacht zu werden.
Aber dass die Überwachungen jetzt politisch einen so starken Rückhalt haben, da spielt wahrscheinlich schon das Finanzielle vor allem eine wichtige Rolle.
Ja, es hatte sogar die Linke lange gezögert, ob sie das Referendum gegen das neue Gesetz überhaupt unterstützen will.
Wieso?
Ja, für die Linken ist die Situation schon noch knifflig. Da ist einerseits die Angst vor einer Niederlage, also dass das Referendum chancenlos bleibt. Aber andererseits ist da schon auch die Angst, der SVP eine Steilvorlage zu geben, kurz vor dem Wahljahr 2019, um eben erneut eine Debatte über Scheininvalide loszutreten.
Wie damals eben 2003. Aber trotzdem, das Referendum kommt sehr wahrscheinlich zustande. Mhm. Also die Unterschriftensammlung ist auf gutem Wege. Wie aber stehen die Chancen an der Urne, dass es auch durchkommt?
Also eine Prognose mache ich hier nicht. Es kommt nun wirklich darauf an, welche Dynamik sich im Abstimmungskampf entwickelt und vor allem auch, welche Argumente dominieren. Also ist es das Argument, Achtung, das geht alle etwas an, also auch du könntest betroffen sein, oder ist es das Argument, Missbräuche müssen verhindert werden und da müssen wir konsequent sein?
Die Schweiz mit Sozialdetektiven. Ein ehrlicheres Land oder ein Schnüffelstaat? Was findet ihr, nachdem ihr die Argumente dafür und dagegen gehört habt? Sagt es uns via WhatsApp auf die Nummer 079 859 87 57.
Hoi, ich bin der Joel Hafner, ich bin der Produzent von «Einfach Politik» und wir freuen uns besonders, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt.
Oder schreibt uns auf einfachpolitik@srf.ch.
Und vor allem abonniert uns, wo immer dass ihr eure Podcasts herhabt. Dann gehört ihr auch die nächste Folge von «Einfach Politik».
Das nächste Mal in 2 Wochen geht es dann um Waffen. Waffen in der Schweiz, auch das ein emotionales Thema und ein aktuell sehr politisches Thema. Das war «Einfach Politik», der Podcast von Radio SRF zur Schweizer Politik. Produktion Joel Hafner, Technik Remo Panzeri, im Studio Rahel Walser und Elian Leiser.